Ja, und wir sind wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Wir wollen hier sprechen aus dem Europäischen Parlament, Hintergründe sozusagen mal zeigen, einfach wie hier die Arbeit ist und dann immer mit einem Gesprächspartner sprechen aus einem anderen europäischen Land oder aus einer anderen Fraktion hier im Europäischen Parlament oder jemand, mit dem wir hinter die Hintergründe des Parlaments schauen. Und ich freue mich besonders, dass heute mein Kollege Jan Hüttemer hier ist. Jan,
du
bist Mitglied bei uns hier in der Renew Europe Fraktion. Du kommst aus den Niederlanden und dort von der Partei WWD. Mhm. Da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Wir haben ja beim letzten Podcast mit Sophie gesprochen aus der D66. Da sprechen wir gleich noch drüber, wie das eigentlich zusammenpasst, die beiden niederländischen Parteien bei uns in der Fraktion. Aber Jan, vielleicht starten wir mal mit dir. Ganz interessant ist, du hast auch eine Beziehung zur FDP oder du hast einen Hintergrund in der FDP.
Stimmt schon. Ich bin hier im Europäischen Parlament angefangen in 2008. Erstmal als Praktikant und später auch als Mitarbeiter von niederländischen Abgeordneten. Aber bei dem Wahl im 2009 war meine niederländische Abgeordnete nicht wiedergewählt worden. Und habe ich ein Interview gemacht mit einem FDP-Abgeordneten und das hat geklappt. Und ich habe mich beschäftigt mit zum Beispiel europäischer Industriepolitik. Und das habe ich schon mal gemacht für meine niederländische Abgeordnete und jetzt für den deutschen Abgeordneten. Und das hat super geklappt eigentlich.
Das heißt, du hast von 2009 bis
halb 2012, Anfang 2012 gearbeitet.
Für Holger Kramer.
Und für uns war da wichtig, zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland oder eigentlich das Level Playing Field zu behalten. Zum Beispiel in den Niederlanden und Deutschland haben wir State of the Art Techniques im Industriebereich und wir wollten das so behalten, dass zum Beispiel nicht andere Mitgliedstaaten das einfache mit niedrigen
technischen Standards
das auch folgen können und dass da dann ein unfair Wettbewerbssache entsteht. So. Mhm. Und das haben wir schon gut gemacht, glaube ich, auch für Deutschland. Und da hatte ich schon eine große Rolle darin als Holländer für die deutsche Industriepolitik.
Ja, spannend auch, dass man da sieht, die Teams hier in den Abgeordnetenbüros sind manchmal ganz europäisch. Das ist, glaube ich, auch spannend. Und wie ging es dann weiter? Dann warst du Mitarbeiter bis 2012?
Bis Anfang 2012. Und habe ich gesagt, ich will etwas anderes. Und habe eine Weltreise gemacht, 8 Monate lang und habe in jedem Kontinent eigentlich in der Welt, habe ich auf einem Bauernhof gearbeitet. So zum Beispiel in Argentinien, Neuseeland, Australien, Vietnam. Und so die Praxis und die Info zu bekommen, wie es läuft im Agrarbereich in die ganze Welt. Und das habe ich gemacht. Und bin zu Hause gekommen und habe Betrieb von meiner Eltern übernommen.
Deine Eltern haben auch einen landwirtschaftlichen
Betrieb? Genau, wir haben Milchviehhaltung, wir haben ungefähr 140 Kühe. Und das habe ich, wann ich schon ein kleines Kind war, habe ich schon mal gesagt, ich werde Bauer. und das habe ich damals gemacht. Aber nach 2 Jahren habe ich schon etwas, ich will gerne ganz was anderes als nur die Kühlmilchen. Ich habe schon was von der Welt gesehen auch. Und meine Partei, die FDP, hat mir gefragt, zum Beispiel die Wahlprogramm auch zu schreiben für Landwirtschaft. Und habe ich gemacht. Und dann haben die gesagt, oh, das ist schon mal interessant, weil wir sind auch nicht auf der Liste für den Europawahlen 2014. Habe gedacht, wieso nicht? Das ist schon mal interessant. Ich habe schon die Erfahrung hier in Brüssel. Ich habe die Erfahrung von Landwirtschaft. Und das ist ein großes Thema auch für die Niederlande Landwirtschaft. Und aber ich war nicht so hoch auf der Liste, dass ich direkt gewählt werden könnte. Aber mit einer personalen Kampagne, ich weiß nicht, wie man das sagt.
Eine persönliche Kampagne?
Ja. Und habe ich ziemlich viele persönliche Stimmen bekommen.
Das heißt ganz kurz nur für unsere Hörer, weil das so ein bisschen anders ist. In Deutschland ist die Liste ja quasi fest, die wird von der Partei aufgestellt und dann ziehen halt so viele ein, wie die zum Beispiel die FDP Stimmen hat und dann hat man halt, wie wir jetzt zum Beispiel 5 Abgeordnete und dann ziehen die ersten 5 von der Liste. Und bei euch ist es so, es gibt eine Liste, aber man kann quasi, ich glaube, das ist dann kumulieren, panaschieren sozusagen in Deutschland. Das heißt, man kann dann dich nochmal persönlich wählen und umso mehr Stimmen du hast, umso weiter rutschst du dann auch nach vorne auf der Liste.
Genau, das ist möglich. Zum Beispiel in Niederlande musste ich erstmal 19.000 Stimmen bekommen und das habe ich geschafft. Ich hatte 26.000 und deswegen bin ich und ich hatte natürlich
auch. Da bist du nach vorne gerutscht und dann hat es
klappt. Genau. Aber ich hatte natürlich auch ein sehr schönes Slogan. bei uns ist es ein Fernsehprogramm Bauer sucht Frau und mein Slogan war Bauer sucht Stimmen.
Sehr gut.
Und das hat geklappt.
Ich habe die Kampagne mal gesehen, weil du auf einem ALDE-Kongress, also die ALDE-Party, unsere liberale Party in Europa oder unsere liberale Partei in Europa, hatte den Kongress vor der Europawahl, glaube ich, und da hast du auch deine Kampagne damals als sozusagen Best Case-Szenario mal gezeigt. Ich erinnere mich auch, war es, glaube ich, auch mit dem Traktor
unterwegs. Genau, ich wollte nicht sagen, Best Case, das war ich nicht.
Ich glaube, Best Practice war das schon.
Das waren anderen, haben das gesagt. Hier, guck mal, wie ich das gemacht habe.
Genau.
Und genau, ja, mit einem alten Traktor von 1954, so, das war damals 60 Jahre alt, bin ich wirklich auf den Schlepper, auf dem Traktor, bin ich durch die ganzes Land. Wir haben ein kleines Land, hey, vergleich mit Deutschland. Also, man kann das tun. Und bin ich durch das ganze Land gefahren mit dem Traktor. Und genau mit dem Slogan Bauer sucht Sitz oder Bauer sucht Stimmen. Und viele Leute, nicht nur Bauern, haben gesagt, das ist ganz toll. Manche Leute auch haben diesen Traktor erkannt, weil das war ein Traktor von Marshall-Hilfe in den Niederlanden. Und ich glaube schon, den Traktor war vielleicht mehr populärer als ich. Und ich weiß noch, dass wir in Groningen waren und da war die Traktor und ich. Und da haben die Leute gesagt, hey, hat man die Traktor auch? Und die haben mir nicht gesehen und ich war dann der Nebenmann. So, ja, das war lustig.
Also das heißt, es war dann eine gute Kampagne, hat quasi auch perfekt funktioniert, wenn man noch so ein Bild hat oder auch personalisiert. Ist auch cool, dass das natürlich dann da bei euch
möglich ist. Alles hat geklappt schon, dass die Geschichte, die stimmt alles. So, ich war Sohn von einem Bauer, ich war Bauer, ich wollte in Politik und die Gesetzgebung von 80% hat das zu tun mit, die Gesetzgebung von einem Bauer kommt von vielleicht 80-90% aus Brüssel. Ich hatte schon mal Erfahrungen in Brüssel.
Und dann warst du im Europäischen Parlament. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wie ist das hier oder wie war das hier, auch so deine persönlichen Erfahrungen. Aber jetzt sind wir gerade beim Thema Landwirtschaft, sind wir ja sozusagen schon. Und das ist natürlich, du sagst, es ist ein wichtiges Thema hier in der Europäischen Union, insbesondere auch ich, hier im Haushaltsausschuss, also wenn es ums Geld geht, schaue ich da natürlich auch immer besonders hin und ungefähr 40% unseres Haushaltes der Europäischen Union, das wissen viele gar nicht, man sagt immer, oh, so viel Geld und so weiter, 40% geht tatsächlich in die Agrarpolitik. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen für unsere Hörer erklären, wie das funktioniert? Welches Geld wird da eigentlich wie ausgegeben? Und vielleicht dann anschließend, ich weiß, da sehen wir, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich. Insbesondere die Jungliberalen bei uns sind immer sehr, sehr kritisch, was diese Agrarausgaben angeht und sagen eigentlich, da müsste man eigentlich mal andere, vernünftigere Sachen mitmachen. Vielleicht auch, wie du das siehst. Aber vielleicht erklärst du erstmal einmal, wie genau funktioniert die Agrarpolitik.
So, stimmt. Ich glaube, es jetzt 35% von europäischem Haushalt ist für Landwirtschaft. Ist natürlich schon so, dass zum Beispiel in Deutschland, auch in den Niederlanden, eigentlich kein Geld, zum Beispiel für Umweltsachen, aber wirklich Agrarpolitik, Agrarsubventionen, das ist eigentlich nur europäisch und kein nationaler Haushalt, kein Geld aus nationalen Haushalt wird davon abgegeben. Und wenn das wirklich sagt, okay, das ist Nationalhaushalt, dann ist es vielleicht 0,5% von deinem Einkommen ist für Landwirtschaft. Okay, gut, das ist etwas anderes, dann 35% dann. Ja.
Aber das trotzdem. Das Argument ist richtig, weil die Agrarpolitik ist auch die am meisten schon europäisch und lange auch schon europäisch ist. Deswegen ist es so ein großer Anteil aus dem Haushalt.
Deswegen ist es so ein großer Anteil. Aber trotzdem finde ich, dass man, wenn man Geld ausgibt für Landwirtschaft, muss man auch wirklich sehen, dass es eine Investition ist für ein besseres Landwirtschaft. Und was man gerade schon hat, ist, dass viele Subventionen eigentlich gebraucht werden, um das, die Produktivität, um eigentlich mehr Produktion zu haben und nicht die Wettbewerbsfähigkeit von einem Bauer zu stärken. Man sieht das schon zum Beispiel in die neuen Mitgliedstaaten, dass das eigentlich schon mal gebraucht wird, um die Produktion zu erhöhen. Aber gut, das muss die Markt schon tun. Das muss, wenn da keine Frage ist nach einem Produkt und man subventioniert trotzdem die Produktion, ja, dann geht das falsch natürlich. Dann produziert man etwas, weil da keine Frage für ist. So, eigentlich was ich will, ist, dass man das Geld hier viel besser einsetzt. Zum Beispiel für Wettbewerbsfähigkeit von dem Bauer. Und auch die Herausforderungen zum Beispiel in Umwelt. Klimawandel, Biodiversität. Solche Sachen. Das sind Sachen, die ein höherer Kostpreis bringen für den Bauer und das schwer auch auf den Markt zu holen ist. Mhm. Und dann finde ich auch, dann kann man schon Steuergeld dafür einsetzen, um das zu tun. Das kann nicht so sein. Klimawandel, Biodiversität, das wollen wir alle, dass nur den Bauern das zahlen muss, zum Beispiel.
Das heißt, du würdest wenn du jetzt das verändern würdest, wenn wir mal schauen, wie sieht die Agrarförderung aus? Da gibt es ja die erste Säule und die zweite Säule. Die erste Säule sind diese Direktsubventionen.
Direktzahlungen, ja.
Die Direktzahlungen, die funktionieren ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach nach der Fläche. Das heißt, umso größer der Hof, desto mehr Subventionen kriegt man aus den Direktzahlungen.
Genau.
Und die zweite Säule sind sozusagen die Leistungen, die der Landwirt zum Beispiel vornimmt, indem er die Biodiversität fördert, indem er gewisse Flächen auch mal ruhen lässt und so weiter und so fort. Sozusagen
die Umwelt. Das ist mehr Naturschutz,
Agrarnaturschutz,
genau. Und die erste Säule, das ist eigentlich die große Frage, was tut man damit? Und ich habe den Eindruck, dass es ziemlich old-fashioned ist und das muss modernisiert werden. Hier, man bekommt Geld, wie viel flacher man, wie groß das Betrieb ist, wie groß Fläche das ist, aber man guckt nicht, was ist wirklich the result, wie sagt man das?
Also
das Resultat. Was bringt das wirklich? Man guckt nicht, man gibt Geld, aber man guckt nicht, was wird mit das Geld gemacht.
Und ist nicht auch ein Problem, dass dadurch insbesondere die Großen quasi die Empfänger sind? Ich meine, ich glaube in Deutschland, wenn man sich das anschaut, die größten 10 Empfänger, das sind eigentlich große Konzerne oder große, Genossenschaften, also riesige Betriebe eigentlich, weil natürlich, wenn es nach der Fläche geht, sind es besonders die, die das empfangen und eigentlich nicht die kleinen Bauern, wo man immer sagt, diese Agrarpolitik, wir wollen ja alle, niemand will ja irgendwie den Bauern um die Ecke, der auch noch irgendwie regional produziert und so, das will ja irgendwie jeder haben und mit diesem Bild wird dann immer gesagt, ja, das brauchen wir dafür, aber eigentlich kommt es doch vor allem den Großen zugute, oder?
Ich habe da kein Problem mit zum Beispiel, dass es auch nach den Großen geht, aber die müssen da auch etwas für tun. Zum Beispiel auch zum Umwelt. Und was es gerade ist, dass man das Geld bekommt und es sind da schon nochmal, Maßnahmen, die man auch tun muss. Das wird hier von Brüssel eigentlich verabschiedet, welche Maßnahmen man tun muss, will man das Geld bekommen. Aber dann hat man wirklich eine Politik, dass man sagt, okay, diese Maßnahmen muss man tun, checking the boxes, so, und das ist einfach, oder sieht wirklich nicht, was das Effekt von diesen Maßnahmen sind. Die Maßnahmen zum Beispiel in Finnland können ziemlich anders sein, denn die Maßnahmen zum Beispiel in Italien, Süden Italien, aber die Maßnahmen sind schon ziemlich gleich. Und das ist das große Knackpunkt jetzt, was ich will, nicht steuern auf die Maßnahmen, aber steuern auf dem
auf das Ergebnis.
Steering auf den Maßnahmen, nicht auf Steering auf den Maßnahmen, aber auf dem Resultat. So.
Also, dass man das steuert stärker Richtung wirklich auf die Resultate und sagt dem einzelnen Land, wie du das machst, ist uns egal, dann kannst du stärker das ausrichten, wie es bei dir passt, aber die Resultate sollen hinterher.
Genau, und dann kommen wir auch gleich auf das zweite Punkt, was für viel Bauern ein großes Knackpunkt ist, eigentlich die Red Tape. Die Gesetze, die Bürokratie, das ist alles hier von Brüssel entschieden wird und man nicht wirklich sieht, was es wirklich auf das Betrieb bedeutet. Und das verhindert man da auch mit. So, das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich will, dass die Subvention wirklich eingesetzt wird von Investitionen und zwei, dass man nicht Maßnahmen macht hier von Brüssel, aber wirklich guckt, was ist das Resultat und da die Bauer selbst auch nachdenkt, wie mache ich das am besten.
Wäre da auch ein Thema Digitalisierung der Landwirtschaft? Ich glaube, auch ein riesiges Thema.
Klar.
Ich weiß gar nicht, wie heißt das?
Smart Farming.
Smart Farming, genau. Smart Farming, also dass man irgendwie schaut, mit Drohnen schaut, wie sind die Felder und dass man zum Beispiel auch Digitalisierung benutzen könnte, um viel weniger von Pestiziden oder Pflanzenschutzmitteln einzusetzen, also es viel präziser zu machen.
Genau, aber das ist auch wieder die Entscheidung von den Bauern selbst. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen gerne, dass wir vielleicht weniger Pflanzenschutzmittel brauchen oder für Biodiversität etwas tun will, ja gut, dann kann das diese Digitalisierung, diese neuen Techniken und Innovations kann schon die Bauern helfen und dann kann er auch sagen, guck mal, ich bekomme auch Geld aus Brüssel dafür und kann ich das investieren in solche Sachen zum Beispiel.
Ja, spannend. Ein Thema natürlich, wenn wir über Landwirtschaft sprechen, was hier auch immer im Europäischen Parlament sehr kontrovers diskutiert wird. Wir haben hier immer diese Objections zum Beispiel zum Thema genveränderte Lebensmittel. Wie siehst du das?
Ich sehe das schon so, eigentlich ein bisschen zurück, dass man die Wissenschaft vertrauen muss. Und ich habe manchmal das Idee, dass zum Beispiel eine Auskunft von einem wissenschaftlichen Studie oder wie sagt man das, Studie? Untersuchen, dass man sagt, okay, das gefällt mir nicht, das hat man nicht richtig gemacht. Und das ist gefährlich natürlich. Man hört die Leute nicht, wenn es dem die Auskunft schon gefällt, aber wenn es nicht gefällt, ja, dann hat man sagt man, oh, das ist alles nicht gut, die Gesetzgebung ist nicht gut. Das ist ziemlich so, wenn man ein Fußballspiel hat und die Referee sagt man, ja, die ist blöd und das ist alles schon. Wenn man keinen Referee hat, ja, dann geht es auch nicht.
Ja.
So, wir müssen diese Wissenschaft müssen wir vertrauen. Und mit diesen Objections habe ich schon mal den Eindruck, gut, gefällt uns das nicht, dann suchen wir unsere politische Arsenal, Möglichkeiten, um trotzdem die Konklusion von der Wissenschaft
für den Hintergrund, vielleicht auch für die das jetzt hören, den Podcast, das heißt, dass zum Beispiel die europäische Ernährungs, wie heißt die Behörde?
Genau, EFSA heißt es.
Dann zum Beispiel sagt er, das ist unbedenklich. Und dann gibt es hier eine Objection, also einen Einspruch des Europäischen Parlaments, meistens beantragt von den Grünen, wie wir das dann so also kennen. Und dann wird hier immer heiß diskutiert über jede einzelne, wirklich über jede einzelne Pflanzenart. Dann tatsächlich müssen wir dann abstimmen.
Genau.
Und auch über jede einzelne Chemikalie, die irgendwo eingesetzt werden darf. Ich finde das immer, bin da immer auch, weil wir dann ja wirklich darüber abstimmen im Plenum, also alle 750 Abgeordnete. Ich bin dann jemand, der damit gar nichts zu tun hat, jetzt in seinen Fachausschüssen auch immer auf eure Einschätzung so ein bisschen angewiesen. Weil manchmal ist es natürlich schon auch so, dass man sagt, oh, ist das jetzt tatsächlich vielleicht gefährlich, dass der Stoff. Das ist natürlich schon auch dann so ein Thema, wo wir dann immer diese politischen Einsprüche haben, wo man vielleicht sagen müsste eigentlich mehr der Wissenschaft vertrauen.
Und sozusagen, ist natürlich gut, dass man kritisch ist auf EFSA und so. Aber macht das viel mehr auf das Ganze, so dass man sagt, vielleicht muss man das System ändern und so, aber nicht, wenn eine Auskunft uns nicht gefällt, dass wir dann sagen, ey, das ist nicht richtig, ja gut, das muss wir ändern und ich bin auch froh damit, dass zum Beispiel die Jury-Committee, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch,
der Rechtsausschuss,
genau, hat schon mal gesagt, gut, wir können da mal gucken, wie wir das vielleicht schon verbessern können. Und dass wir kein Urteil haben, zum Beispiel auch GVOs oder das und das. Nein, das ist die Wissenschaft, muss das tun. Und wir müssen ein Modell haben, dass wir alle trauen und dass die unbedingt die Auskunft ist, dass wir sagen, gut, da müssen wir dann trotzdem mitleben.
Dein zweiter Ausschuss ist ja, glaube ich, der Umweltausschuss. Ne? Du bist noch im Landwirtschafts- und im Umweltausschuss.
Ja.
Da, glaube ich, auch sehr engagiert. Jetzt ist das natürlich eins der großen Themen, die wir hier haben. Die von der Leyen-Kommission, die neue Kommission, wenn sie denn jetzt bald an den Start gehen kann. Frau von der Leyen hat ja einen Green Deal vorgeschlagen.
Genau.
Also wirklich das Thema, wir haben jetzt Fridays for Future, es ist in aller Munde. Was ist da, wie gehen wir da als Renew Europe dran und wie siehst du das?
Das ist für mich auch schon mal interessant, weil zum Beispiel der Kommissar, der die Green Deal machen muss, ist Frans Timmermans, das ist unser holländischer Kommissar. Und ich kenne ihn schon gut. Aber trotzdem bin ich schon mal kritisch. Ich bin ganz dafür, dass wir schon Ambitionen haben und ich finde auch, dass wir zum Beispiel mit der Klimaanlage wirklich da etwas tun müssen, dass wir zum Beispiel auch sagen, in 2050 sind wir klimaneutral, das unterstützen wir voll, auch in 2030, dass wir schon einen ziemlich harten Target haben dafür. Aber das sagt zum Beispiel Franz Timmermans auch. Wir müssen schon mal die Support auch haben von allen Leuten hier. Weil wir das nicht bekommen, dann gelungen wir, dann wird es nichts. Dann können wir das nicht haben. Das, wenn die Bürger das nicht wollen, wenn die zum Beispiel nicht ein Haus verbessern wollen, zum Beispiel, wenn die zum Beispiel in Deutschland die Autoindustrie das nicht mitmachen will oder die Stahlindustrie und so. Und das müssen wir schon gut mal.
Das heißt, man muss Politik so machen, dass es planbar ist für die Leute.
Und realistisch.
Realistisch ist und die Leute planbar auch mitgenommen werden.
Und genau, dass die Leute mitgenommen werden. Mhm. Und wenn die alle sagen, nö, das machen wir nicht, will wir nicht, glauben wir nicht drin, ja, dann wird es natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Und dann können wir hier schon sagen, aus Brüssel, hier, das muss man tun, aber zwischen müssen und auch wirklich tun, das ist ein großer Unterschied natürlich. Und ich finde, dass für die kommenden, na, eigentlich schon 5 Jahre, dass ich hier wieder sitze, wollte ich schon mal sehen, wie macht man das am besten, dass es realistisch ist und auch natürlich günstig ist, ökonomisch. Und auch, dass wirklich die alle Leute dahinter setzen können. So, ja, so machen wir es. Ich glaube schon, viele, viele verstehen, dass Klimawandel da ist, dass wir da etwas für tun müssen. Aber wie macht man das am besten? Und da müssen wir nicht, finde ich, wirklich die Politik Ideologie haben. So muss es, ist nie gut genug, muss immer besser. Nee, wir müssen etwas machen, war auch für den langen Termin, dass man sagt, okay, so machen wir es, wissen wir schon, was wir tun müssen und wir sind da hinten. Das ist schon wichtig. Und wie machen wir das? Zum Beispiel Geld für neue Techniken, Innovationen, dass man auch sagt, okay, diese Gesetzgebung, das endet nicht jedes Jahr, dass man auch wirklich das planen könnt, solche Sachen, das ist ganz wichtig.
Also vor allem unsere Lösungen sind da vor allem im Emissionszertifikatehandel, die wir, glaube ich, schon haben. Ich habe die Frage auch, ob wir das noch ausweiten können auf auch andere Bereiche, weil wir das dann dem Markt stärker auch überlassen.
Bin ich auch für, ja.
Und wofür wir jetzt auch ganz aktuell kämpfen, dann auch wieder in meinem Bereich, im Haushaltsausschuss, mehr Geld natürlich auch, insbesondere dann für Horizon, unser Forschungsprogramm, weil wir da natürlich insbesondere, wenn wir die Reduzierung von CO2 haben wollen, wir natürlich oft so an so technologischen Grenzen sind, ne, wo man eigentlich, dass dann man einfach eine neue, bessere Technologie braucht, um wirklich weiterzukommen. Ansonsten funktioniert es einfach nicht mehr, ohne große sozusagen Umbrüche in der Wirtschaft oder dass man, ich glaube auch übrigens, was die Grünen häufig sagen, wir müssen alle verzichten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wird schon in Europa nicht funktionieren, schon weltweit schon gar nicht. Also Technologie ist da die Lösung. Das sagt auch die FDP immer. Dann muss man aber auch bereit sein, glaube ich, so konsequent dann auch sein, das sind wir, glaube ich, hier, zu sagen, dann muss auch da mehr Geld eingespackt werden. Stimmt. Und noch ein Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist, weil das Ganze auch wieder sehr national häufig dann diskutiert wird. Ne? Die Bundesregierung macht dann viel, eure Regierung macht dann viel. Eigentlich ist es doch auch ein ganz klassisches europäisches Thema, wo wir in Europa vorangehen müssen, wo wir gemeinsame Lösungen finden müssen, weil das CO2 fragt sich ja nicht an unserer Grenze. Jetzt bin ich aber in Holland.
Es tut mir sehr leid, aber Deutschland allein schafft das nicht, schafft das Problem aufzulösen. Ja. Und die Niederlande natürlich auch nicht. Und manchmal sind auch zum Beispiel die politischen Parteien bei uns in den Niederlanden, habe ich schon das Gefühl, wir müssen hier in den Niederlanden alles schon viel, richtig machen und dann sind wir gut dran. Gut, aber das hat keinen Effekt natürlich. Wir müssen das auf EU-weite Ebene, müssen wir das tun. Und auch damals natürlich, dass wir ein Level Playing Field haben. Das ist natürlich wichtig.
Da sind wir jetzt quasi so ein bisschen von dem Fachthema schon fast sozusagen bei dem Thema Europa oder auch Deutschland. Jetzt ist natürlich schon auch ganz spannend, was viele für unsere Hörer, was vielleicht viele nicht wissen, wir haben natürlich bei Renew Europe auch viele Parteien, die sogar den Regierungschef stellen, so wie die WWD in den Niederlanden, Mark Rutte, euer Regierungschef, Ministerpräsident, ist von deiner Partei.
Ja.
Das ist, sind wir in Deutschland überhaupt nicht gewöhnt, mit der FDP.
Das kommt vielleicht noch.
Kommt vielleicht noch. Aber wie ist das bei euch und wie müsst ihr das vielleicht auch so ein bisschen, weil natürlich die Regierungschefs, wir sprechen ja alle immer über Merkel, über Rutte, Macron, die verschiedenen Regierungschefs, die dann im Europäischen Rat zusammensitzen und die Dinge leben. Wie ist das, wenn man da so aus einer Partei kommt, die quasi den Regierungschef stellt?
Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Das große Vorteil natürlich, dass man viel mehr Einfluss hat auch hier in Brüssel auf die neue Gesetzgebung. Zum Beispiel im Rat, wo die verschiedenen Minister sind. Ja gut, da haben wir schon auch Einfluss drin, was die Rat da damals sagt. Und zusammen mit dem Europäischen Parlament können wir ja ganz gut eigentlich unsere Themen vorausbringen. Das Nachteil ist manchmal, dass man natürlich auch Verantwortlichkeit hat und dass man zum Beispiel Sachen, dass wir eigentlich von unserer Partei lieber nicht wollen, ja gut, in einem Kompromiss muss man schon Sachen weggeben und das ist schon manchmal schwierig zu tun.
Das ist immer die Frage, ne? wie kriegt man das zusammen, natürlich auch hier auf europäischer Ebene, wenn man hier wirklich mitarbeiten will und auch einen Einfluss haben will, auch als Berichterstatter oder Schattenberichterstatter. Also das ist ja so, wie das hier funktioniert, dass man dann für einen Gesetzgebungsprozess irgendwie zuständig ist. Ja. Und dann muss man dann hier verhandeln und dann muss man manchmal vielleicht auch nicht hundertprozentig das, was man genau will und was vielleicht FDP oder WWD Parteibuch ist, aber man kommt zu einem richtigen Kompromiss. Genau. Das ist ja auch Politik.
Ich glaube, das
dann ist es schwierig, das oft auch zu Hause zu kommunizieren, zu sagen, hier, Freunde, so ein bisschen Kompromiss müssen wir natürlich auch machen.
Genau, und ich glaube, das ist eigentlich schon die große Herausforderung von uns als europäische Abgeordnete, das zu tun. Zum Beispiel im Nationalebene, nationale Politik, ist es für die Wähler schon ziemlich einfach zu verstehen. Gut, die FDP kann wirklich nicht alles bekommen. Das ist immer alles ein Kompromiss. Ja. Aber gut, wenn es um europäische Themen geht, ist es zum Beispiel so, dass ein Minister aus Deutschland hier in Brüssel ist und zurückkommt und sagt, gut, ich habe das und das, ist mir gelungen, das habe ich schon gemacht, aber das und das nicht und das ist die Fehler von Brüssel. Ja gut. Was ist Brüssel? Ja. Brüssel sind die 28 Mitgliedstaaten und die Abgeordneten hier. Das ist das große Problem. Und ich glaube, dass wir tun müssen, zum Beispiel hier die Podcasts und Social Media, andere Medien, wirklich zu erklären, wie es hier funktioniert. Mhm. Und dass man natürlich hier auch Kompromisse machen muss und dass es Themen sind, dass ich auch gerne nicht haben will. Aber gut, das war das Geld, das ich weggeben musste, um das andere zu bekommen. Mhm. Und ich habe auch immer die Philosophie, wenn ich auf die Straße laufe und ein Journalist sagt, wieso hast du das gemacht? Dass ich das gerade gleich erzählen kann, wie ich das gemacht habe. Mhm. Und wenn die Leute das dann hören und verstehen, dann glaube ich auch schon, dass die sagen, okay, vielleicht ist das etwas, was ich lieber nicht habe, aber wenn ich das so höre, dass du das so erklärst, verstehe ich das und ja, gut, finde ich, dass du gut gemacht hast.
Jetzt hast du schon gerade viel sozusagen aus deiner Arbeit als Europaabgeordneter. Du bist ja schon sozusagen in deiner zweiten Periode, also quasi ein alter Hase, aber ja auch noch ziemlich jung. Und wir haben ja eben gesprochen, du bist so quasi erst als Mitarbeiter hier gewesen, dann als Abgeordneter. Wie war das dann, hier ins Europäische Parlament zu kommen? Sagen die alten Kollegen zu treffen und sagen, ich bin jetzt hier der Abgeordnete oder und so. Wie war das bei
dir? Das war schon komisch eigentlich, weil natürlich, ich war Mitarbeiter, da war zwei Jahre dazwischen ungefähr. Aber damals war ich Abgeordneter und war ich Kollegen mit FDP-Abgeordneten, der damals meine Chef war. Und eigentlich schon FDP geht schon, aber vielleicht in andere deutsche politische Parteien ist es ziemlich mehr hierarchisch, dann zum Beispiel in den Niederlanden. Und das war komisch für mich zu sehen. Hey, ich bin auf dem gleichen Niveau gerade. Und damals war das natürlich ein ganz anderes Niveau. Ja. Und zweitens, hier auf inhaltliche Sachen, das kennt ich schon als Mitarbeiter, aber wirklich den Druck von zum Beispiel Medien und Journalisten und so, dass man wirklich auch Verantwortlichkeit hat, Verantwortlichkeit für alle Leute, die auf mich gestimmt haben. Ja, das ist schon etwas, das man angewöhnen muss.
Das ist zum Beispiel auch sowas, weil du es gerade ansprichst, das ist so, also ich habe das zum Beispiel bei der von der Leyen-Wahl, das war bei uns in Deutschland natürlich sowas, was intensiv diskutiert wurde, wo wir auch in Fraktionen diskutiert haben und so. Und wo auch alle ihre Meinung hatten. Also als ich meine gesagt habe, wie ich dann abgestimmt habe, ungefähr zwei Drittel fanden das super und haben gesagt, ja super, und ein Drittel fand das richtig scheiße und gesagt, warum haben wir denn dann Wahlkampf gemacht? Ich wusste nicht, dass die für Manfred Weber Wahlkampf gemacht hatten, der ja sonst
ja.
Aber da merkt man dann, und für mich war das auch so, also ich kam ja schon aus dem Landtag oder hatte da natürlich auch schon Entscheidungen getroffen, aber hier natürlich schon auch nochmal so, die haben natürlich hier teilweise auch riesige Auswirkungen.
Und ja.
Ich glaube, was man auch nochmal irgendwie den Leuten auch erklären muss, ist, man hadert dann auch mit den Entscheidungen. Also man denkt dann wirklich, also ich merke das dann, bei mir rattert das dann abends und dann schläft man manchmal auch nicht so gut, weil man sich da wirklich Gedanken macht, wie mache ich das jetzt, trage ich das mit und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch sowas, was oft einfach so vergessen wird. Der Politiker hat halt irgendwie abgestimmt und dass man da teilweise echt lange überlegt, wie ist da die Verantwortung, diesen Druck auch spürt. Also das ist, glaube ich, gar nicht so klar.
Nee, genau. Und ich finde das auch schon mal gut, dass wir das immer fühlen auch, dass wir hier sitzen, dass wir die Verantwortung tragen und gut, dass man nicht schläft. Gut, das hatte ich auch am Anfang. Ja. Da gewöhnt man an. Hä? Und das ist auch part of the job sozusagen.
Ja,
aber gut, man muss wirklich das fühlen. Hier, ich habe eine große Verantwortlichkeit hier. Und und gut, das ist halt so als Politiker. Man kann das nicht immer 100% richtig machen. Ne? Das weißt du schon.
Ja.
Aber deswegen sagte ich auch, ist schon wichtig zu sagen, gut, ich habe diese Entscheidung gemacht, dass man das gut erklären kann, wie man das gemacht hat. Und das ist für uns, glaube ich,
das Wichtige. Dass man am Ende, glaube ich, begründen kann, was hat man entschieden. Ich glaube, wenn man das gut begründen kann, das ist auch was ich wahrnehme, dann sagen die Leute vielleicht nicht, ja, ich stimme dir 100% zu, aber sie sagen, okay, ich verstehe aber jetzt, wieso du dich so entschieden hast, und das ist oft auch schon was.
Manchmal müssen wir entziehen, den zwei schlechten, ne?
Ja, manchmal haben wir nur schlechte Entscheidungen, auch das stimmt.
Ja. Egal, aber, was man macht, ist es schlecht, ja.
Dann lass uns mal nochmal zu den Niederlanden oder zu Holland, wie du gerade auch selber gesagt hast, kommen, weil ich habe das ja schon angesprochen, wir haben die Besonderheit, zwei niederländische Parteien bei Renew Europe zu haben. Wie ist das mit der D66 und der WWD? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eigentlich jetzt eine große Änderung, weil im letzten Mandat waren dem mit 4 und auch wirklich ein richtigen auf Umweltthemen und Agrarthemen, und mit ihm könnte ich wirklich gut zusammenarbeiten. Wir waren an viele Themen, waren wir nicht einig, aber trotzdem hatten wir schon eine Beziehung sozusagen, dass man sagt, okay, agree to disagree, wir verstehen uns. Und vielleicht, wenn wir wirklich auch die gleiche Meinung sind, helfen wir einander. Und ja, das ist halt so. Und jetzt haben die zwei Sitzen verloren und ist es für mich auch ein bisschen neu, weil ich eigentlich ein Abgeordneter von dem habe, wirklich will inhaltlich mitarbeiten. Und für mich, was ich eigentlich ganz nicht mag, ist wirklich diese politische Battles, diese politische, das interessiert mich nicht. Wirklich, dass man kämpft auf dem Wähler, nein. Ich muss meine Arbeit gut machen und dann sehe ich schon beim Wahl, ob die Leute auf mich stimmen oder nicht. Und schon mal sagen, er ist falsch und er ist schlecht. Dass man das zu persönlich macht, das mag ich überhaupt nicht. Und wie ist das zwischen uns? Ja, das ist eigentlich auch ein ganz anderes Partei und wir haben andere Themen, das für den wichtig ist, und so sehe ich das. Und ich stimme manchmal anders als dem D66 und gut, das geht, das kann.
Ja. Also einfach eine sportliche, freundschaftliche Beziehung.
Das muss immer sein. Ich finde es wichtig zum Beispiel, dass man wirklich, wirklich eine ganz andere Meinung hat und dann die Debatte auch schon fällt ist, inhaltlich, aber dass wir da nach der Debatte zum Beispiel einen Kaffee trinken zusammen.
Genau, oder ein Bierchen.
Auch ein Bierchen.
Wie sieht man in den Niederlanden, wie seht ihr Europa und wie seht ihr auch Deutschland? Wie ist da so dein Eindruck? Wie wird das beobachtet? Ist Deutschland da wichtig? Was ist eure irgendwie eure Idee von Europa, oder wie würdet ihr das einschätzen?
Für die Niederlande zum Beispiel ist Deutschland ganz, 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 ganz wichtig. Die Beziehungen sind schon gut. Der Export-Import ist natürlich wichtig. Für unsere Wirtschaft ist es wirklich. Man sagt zum Beispiel in den Niederlanden, wenn zum Beispiel Deutschland erkältet ist, dann haben wir ein großes Problem.
Dann habt ihr einen Schnupfen auch. Oder?
So, ja. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, zum Beispiel auf EU-Ebene, dass wir also in Niederlande und für Deutschland auch, dass man ja, zusammenarbeiten kann auf Themen, dass wir einig sind. Und das sind wir, glaube ich, mit Deutschland auch. Manche Sachen sind wir damit einig. Mhm. Und auch Deutschland kann das nicht allein hier in der Europäischen Union. Die hat auch allein keine Mehrheit. Und es ist wichtig, dass zum Beispiel das mit Niederlanden oder vielleicht auch mit Frankreich, mit Macron oder mit den skandinavischen Ländern oder vielleicht mit anderen Ländern, dass man wirklich gute Beziehungen hat. Mhm. Und so sehe ich das, als dass Deutschland ein ganz wichtiges Mitgliedstaat ist, auch als Partner für neue Gesetzgebungen, ja, um zusammenzuarbeiten. So nicht nur wirtschaftlich, aber auch politisch zum Beispiel. Und das haben wir gar noch nicht drüber geredet, das ist auch nicht wirklich meine Themen, aber das ist zum Beispiel Auslandpolitik. Das wird immer mehr wichtig. Und ich glaube schon, dass die Europäische Union auch kräftiger sein muss in diesem Bereich und mit einer Stimme sprechen muss da. Weil zum Beispiel, was passiert jetzt im der US mit Trump und mit Brexit, ja, ist es auch viel mehr notwendig. Und ich glaube, dass Macron das richtig auch sagt.
Da sind wir fast schon so ein bisschen am Ende des Podcasts und da stelle ich immer die Frage, und die hast du jetzt nur so halb, hast du sie vielleicht schon beantwortet. Wie würdest, wenn du so eine Vision auch von Europas Zukunft haben würdest, wie würde Europa für dich so in 20 Jahren aussehen? Was müssten wir dann auf jeden Fall erreicht haben? Wäre das die Außenpolitik?
Ja, glaub schon, ja. Ich glaube, dass wir als Europäische Union die Verantwortlichkeit nehmen auf manche Herausforderungen, die wir haben in dieser Welt. Und ich hoffe wirklich, dass auch zum Beispiel die Wähler in den Niederlanden, Wähler in Deutschland, einander auch begriffen. Zum Beispiel, es ist jetzt schon, in den Niederlanden liest man zum Beispiel nicht die Zeitung in Deutschland oder die Zeitung in Italien. So ist es schwer auch zu wissen, was läuft da, was spielt da. Und ich hoffe, dass vielleicht mit Social Medien und so, dass wir viel mehr Begriff auch haben von anderen Mitgliedstaaten, anderen Ländern, anderen, ja, Bürger in anderen Ländern. Und wenn wir das haben, können wir, glaube ich, viele Sachen, schaffen wir viele Sachen. Und das ist jetzt eigentlich noch ein Problem, dass man zu fragmentiert ist, sozusagen. Hier.
Das heißt, wir müssen mehr miteinander reden, zuhören, yes, und so weiter. Deswegen heißt mein Podcast.
Nicht nur wir, aber
nicht nur zum wir, Beispiel aber auch viele, genau, andere. Aber deswegen heißt mein Podcast ja auch Europa, wir müssen reden.
Genau.
Lieber Jan, es war schön, mit dir zu sprechen, mit dir zu reden heute. Vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst.
Vielen Dank auch, danke. Super.